Als Anmerkung ist also nicht so, dass wir Zara nicht persönlich verabschieden wollten, aber Jael hat es noch nicht so ganz mit dem Rhythmus, mit dem Stil. Es wäre gerade ein bisschen schwierig geworden, darum ist sie daheim geblieben. Aber wir hoffen, dass sie in 2 Wochen spätestens wieder da sein können. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Anekdote, die ein guter Kollege von mir erlebt hat. Er war etwa 18, als er sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, als er sich bekehrt hat, wie wir das nennen. Und kurz darüber war er am Bodensee unterwegs, im Spazieren mit ein paar Kollegen von ihm. Und als sie dort so unterwegs sind, sieht er plötzlich eine Gruppe von Leuten am See stehen. Und ein paar Leute sind ihm speziell aufgefallen, die haben so weisse Kleider angehabt. Nicht einfach nur weisse Hose und weisses T-Shirt, sondern so wallende weisse Gewänder. Fast wie Engelsgewänder, hat er mir erzählt. Und er hat sich gefragt, was machen die da? Hat die beobachtet und dann sieht er, wie die Leute weiss gekleidet ins Wasser hineingehen. Und dort sind ein paar in Parade gestanden und haben die Leute genommen, untertaucht und wieder rausgenommen. Und er hat sich gefragt, ganz gespässig, was ist echt auch das? Er hat seine Freunde gefragt, was echt das könnte sein. Und die haben gesagt, ja, das sind Christen. Die haben gerade den Taufgottesdienst da. Und er hat das überhaupt nicht mehr geschnallt. Er ist katholisch geprägt, aufgewachsen. Und für ihn war klar, hey, Taufe, das passiert als Säugling und nicht in einem Clown-Kostüm, wenn man erwachsen ist, mitten in der Öffentlichkeit. Und er hat das nicht so recht einordnen, im Gegenteil. Ihn hat dann plötzlich die Frage beschäftigt, ja, Moment, wenn ich Christ bleiben will, ich habe mich entschieden für Jesus, wenn ich jetzt Christ bleiben will, muss ich auch noch so eine komische Zirkusnummer abziehen. Und ich war schon fast peinlich und dachte, meine Güte, wenn das auch noch auf mich zukommt. Unterdessen ist er ebenfalls getauft, er darf auch Pastor sein wie ich. Und er hat heute nicht mehr das ganz gleiche Bild von Taufe wie damals. Ich glaube aber nicht, dass er sich auch mit so weissen Gewändern hat taufen lassen. Ich nehme an, für viele von euch, das ist eine lustige Geschichte. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch die eine oder andere unter euch hat, die ja, vielleicht genau mit diesen Punkten auch ein Problem gehabt hätte. Wo vielleicht genau aus dem gleichen Grund auch herausgefordert ist, sich taufen zu lassen. Ich meine, wir gehen heute nachher auch an den Thunersee führen. Es ist auch in der Öffentlichkeit auf ihren Dörten eine Taufe. Wir haben nicht die weissen Gewänder an, aber trotzdem für dich so die Frage, ja, was denken denn die Leute, wenn ich dort in den See rausgehe, vielleicht ist es noch jemand, den ich kenne, der mir dummerweise begegnet. Gut, bei diesem Wetter heute ist nicht so Gefahr dazu. Aber vielleicht hätte ich das im Vorfeld von dieser Taufe auch gehindert, dich anzumelden, weil du gedacht hast, ich will doch nicht bei so einer komischen Zirkusnummer mitmachen. Die dich in dem Sinn herausgefordert hat. Vielleicht kommst du aber auch aus einem ähnlichen Hintergrund wie mein Kollege und sagst, hey, ich bin doch als Säugling getauft worden. Warum das ganze Zeug nochmal? Warum als Erwachsener? Ich bin doch schon getauft. Ich sehe doch keinen Grund, warum ihr jedes Jahr für die Taufe so Werbung macht. Egal, ob du getauft bist, ob du nicht getauft bist, ich wünsche mir und ich glaube, dass die Predigt von heute, der Predigtext, den wir heute zusammen anschauen, für jeden das Potenzial hat, dich persönlich herauszufordern. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie es dich ganz persönlich wird herausfordern. Mich hat es herausgefordert, und ich hoffe, dass Gott auch an euch wird wirken. Wir werden zusammen mit der Schilderung aus der Apostelgeschichte 8 anschauen, wo der Philippus dem Kämmerer aus Äthiopien begegnet und ihn darf begleiten auf dem Weg zu einer Entscheidung für Jesus und ihn anschliessend auch darf taufen. Wir werden das gerade zusammen lesen. Ihr habt unter eurem Stuhl eine Bibel, für die, die keine eigene dabei haben. Apostelgeschichte 8, ab dem Vers 26 bis zum Vers 39. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, der Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. »Verstehst du denn, was du da liest?«, fragte er ihn. »Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?«, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte, sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Ich finde das Ganze eine interessante Geschichte. Und immer wieder, wenn ich diese oder ähnliche Begebenheiten aus der Bibel lese, muss ich zugeben, ich werde ein bisschen neidisch. Ich meine, schauen wir doch den Philippus an, was der da mit Gott erlebt. Und es fängt nicht erst da an, sondern schon am Anfang vom Kapitel 8. Der Philippus hat zu den Juden gehört, die nach der Steinigung von Stephanus geflohen ist aus Jerusalem, weil eine Christenverfolgung angefangen hat. Und er hat zu denen gehört, die nach Samaria geflohen ist. Und was macht er dort? Die Samariter sind eigentlich erbitterte Feinde von den Juden, die haben nichts miteinander anfangen können. Aber der Philippus als Christ, als gläubiger Christ, war überzeugt, hey, auch die Samariter haben das Evangelium von Jesus Christus verdient. Und er fängt ihnen an zu erzählen. Er tut Wunder. Und was lesen wir? Die Leute sind ihm an den Lippen gehangen. Die Leute waren begeistert von dieser Botschaft, die ihnen der Philippus weitergegeben hat, und sie sind zum Glauben gekommen. Sie haben Buße da und sie haben sich Gott zugewendet. Also schon dort hat er enorm viel erlebt, der Philippus. Und jetzt kommt die Situation, die Begebenheit. Der Philippus wird von Gott berufen und er ihm sagt: Gang dort an, in die Einöde, auf eine Wüstenstrasse. Und der Philippus ist gegangen. Er trifft dort einen wildfremden Mann, darf den zum Glauben führen. Der Mann lässt sich taufen und dann wird Philippus entrückt vom Heiligen Geist und wird in Ashdod wiedergefunden, wie man im Vers 40 lesen kann. Wem von euch schon mal so etwas Ähnliches passiert? Ich nehme an, den wenigsten. Ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis, nicht ganz das gleiche, verständlicherweise. Ich war am Freitag oder Samstagabend, ich weiß es nicht mehr genau, bei meinen Eltern zu Hause. Dann läutet plötzlich das Handy und dann läutet mir ein wildfremder Mann an. Pavic hat er geheissen, kennt ihr vielleicht. Hat mir den Mann angeläutet und hat mich gefragt: Darf ich den Sonntag zu euch in Gottesdienst kommen? Und ich dachte, ja, was läuft? Logisch darfst du in Gottesdienst kommen. Es ist ein öffentlicher Saal, da darf jeder kommen. Ich habe ihm das erklärt, habe gesagt, ich hätte gerne kommen, habe ihn eingeladen, habe mit ihm abgemacht. Und der Mann, ich habe ihn das erste Mal gesehen, am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst. Ich habe mit ihm geredet, habe ihm geholfen, dass er das, was Frank predigt hat, zu verstehen. Ich habe das Gefühl, er versteht es. Ich dachte, wie kann das sein, dass er das versteht? Er war doch noch nie da gewesen. Obwohl er hat nicht so die typische Sprache gebraucht, der Franker, gut verständlich predigt. Aber ich musste nachher sagen, ja, ich will doch nochmal mit dem Herr Pavic abmachen. Wir haben uns nochmal verabredet auf den Abend am 5 Uhr, bin ihm vorbeigegangen. Und er sagt mir auch, ja, er will das. Von dem, was der Frank heute Morgen geredet hat, das will er auch. Er will ein Leben mit Jesus. Und ja, ich bin ein bisschen vor den Kopf gestossen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich kenne noch keine 24 Stunden und der Mann will sich bekehren. Ich habe ihm super nochmal alles versucht zu erklären, ob er es wirklich verstanden hat. Und er hat sein Leben Jesus übergeben und seitdem kommt er bei uns in die Gemeinde. Und ich muss sagen, in dieser Situation hier habe ich das gar nicht so richtig fassen. Es war so eine surreale Begebenheit. Und ich denke, so ganz Ähnlich muss es am Philippus-Tag gegangen sein, irgendwie surreal. Gott sagt ihm, gang dort an und es ist alles wie vorbereitet. Der Kämmerer kommt, er liest in der Bibel genau die richtige Stelle, er bittet den Philippus, ihm das zu erklären, er gibt sein Leben Jesus und will sich taufen lassen. Es ist doch unglaublich, was im Philippus da passiert. Für uns ist das oft so normal. Wenn wir in der Bibel lesen, haben wir das Gefühl, ja, ist ja klar, da muss etwas passieren, da muss Post abgehen, das ist die Bibel. Aber wenn wir uns vor Augen halten, der Philippus war eine normale Person wie wir auch. Und der hat solches Zeug erlebt. Und ich glaube, wir sehen in diesem Text eine wichtige Grundvoraussetzung, warum es möglich war, dass der Philippus so Sachen hat erleben durfte. Nämlich gerade Vers 26, der erste Vers, den wir gelesen haben. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Mach dich auf den Weg. Am Anfang von dieser Begebenheit steht ein ganz klarer Auftrag an Philippus. Und es ist immer so, wenn wir einen Auftrag bekommen, egal von wem, ob von unserem Chef, von unseren Eltern, von Gott, wir stehen immer vor der Entscheidung, ja, ich mache das oder nein, ich mache es nicht. Und angenommen, der Philippus hat sich entschieden und hat gesagt, ich komme dem Auftrag nicht nach, hätte der Vers 27 vielleicht gelautet, Philippus aber blieb in Samaria, Kapitel 8 abgeschlossen, 13 Verse, die wir nie vermisst hätten. Aber der Philippus hat sich anders entschieden und es steht im Vers 27, Philippus machte sich auf den Weg. Der Philippus hat sich entschieden, dem Auftrag von Gott nachzukommen und dort anzugehen. Aber wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, hat der Philippus verschiedenste Gründe gehabt, um zu sagen, nein, ich gehe nicht. Ich meine, er hat einen gesegneten Dienst da, lesen wir am Anfang vom Kapitel 8. Es sind Leute in Samaria zum Glauben gekommen. Es sind Leute gesegnet worden durch seinen Dienst. Er konnte Wunder tun. Gottes Wirken war gegenwärtig. Und er konnte sagen, nein, das ist nur eine Versuchung. Das kommt nicht von Gott, dass ich jetzt dort hingehe. Er konnte sagen, was soll ich dort auf die Wüstenstrasse? In der Einsamkeit, wer will denn dort schon etwas von Jesus hören? Ich bleibe da in Samaria, wo die Leute mir zuhören wollen. Und zu allem Mann wäre es noch viel bequemer gewesen dort, oder? Anstatt da eine lange Wanderung, man rechnet mit 80 bis 100 Kilometern, und er musste gehen bis zu dem Treffpunkt mit dem Äthiopier. Ich nehme an, das kennen wir alle von uns, oder die meisten von uns kennen das, dass wir einen Auftrag von Gott überkommen, oder wir haben vielleicht so das Gefühl, wir kommen einen Auftrag von Gott über, und wir sind herausgefordert, wie reagiere ich jetzt darauf? Und ich glaube, wir finden immer x 100 Gründe, wieso wir den Auftrag jetzt nicht wahrnehmen sollten. Ich erinnere mich da immer an eine bestimmte Situation vor einigen Jahren. Ich bin an einem Wochenende in der Zürcher S-Bahn gehockt, habe dort noch die Bibel gelesen. Und als ich so aufschaue, sehe ich im Abteil gegenüber von mir einen Mann. Und der hat nicht wirklich gut ausgesehen, dem ist es schlecht gegangen. Und ich habe wie gespürt, es ist dran, dass du den Mann ansprichst. Ganz ähnlich wie der Philippus den Auftrag bekommen hat, gang dort neben den Wagen an. Und ich habe 100 Gründe gefunden und noch mehr, warum ich jetzt den nicht ansprechen soll. Ich habe mich gefragt, ja, was denken die Leute darum herum, wenn ich jetzt mit dem Mann einfach plötzlich anfange zu reden, vor allem dann noch über den Glauben vielleicht anfange zu reden. Was denkt der Mann selber? Vielleicht wird der verrückt, der ist doch in Gedanken verloren, der will gar nicht mit mir reden. Und dann noch so mit einem blöden Christ, der nur mit der Bibel und Jesus kommt, das kann er eh gar nicht brauchen. Und vor allem, es entspricht ja eh nicht meiner Art. Ich bin nicht so der, der wildfremde Leute anspricht. Und ja, wenn es zu langes Gespräch gibt, dann verpasse ich ja noch meine Haltestelle. Was will ich denn mit dem? Ah. Und schlussendlich habe ich den Mann nicht angesprochen. Er ist ausgestiegen und ich habe bis heute nicht herausgefunden, natürlich, was Gott vorbereitet hat in dieser Situation. Ich bin heute noch überzeugt, es wäre dran gewesen, mit dem Mann zu reden. Aber ich bin dem Auftrag nicht nachgekommen. Aber ganz anders, beim Philippus lesen wir, er war parat gewesen. So komisch der Auftrag auch möge klingen, er ist gegangen, er hat den Auftrag wahrgenommen. Und durch das ist ein anderer Mensch gesegnet worden. Wenn wir wollen, dass andere Menschen durch uns gesegnet werden, wenn wir wollen, Gott erleben in unserem Leben, dann müssen wir darauf eingehen, weil Gott einen Auftrag für uns hat. Dann müssen wir uns Gott angeben und bereit sein, die Aufträge wahrzunehmen. Wie reagieren wir, wie reagierst du, wenn Gott zu dir sagt, mach dich auf den Weg. Mach dieses und jenes. Ich glaube, das ist die erste Herausforderung, die der Text an uns alle hat. Wie reagieren wir, wenn Gott einen Auftrag für uns hat? Bist du bereit, dich auf den Weg zu machen, oder bist du nicht bereit? Der Philippus war bereit, und als er da so unterwegs ist, begegnet er eben dem Wagen, dem Kämmerer, oder Eunuch, wie er da genannt wird. Es war ein hoher Staatsmann aus Äthiopien. Und er hört, wie der Mann am Lesen ist, aus der Jesaja-Rolle. Und ich weiss nicht, wie der Philippus auf die Frage gekommen ist, aber er fragt ihn: Verstehst du überhaupt, was du da liest? Ist eigentlich ein bisschen frech, oder? Ein wildfremder Mann am Lesen, und er geht dann: Hey, verstehst du eigentlich, was da liest? Aber vielleicht war es auch gar nicht so abwegig, weil der Philippus hat ja gehört, der Mann liest aus der Jesaja-Rolle. Und damals, wie auch heute noch, wird diskutiert über die Stelle: Ja, über wen wird denn da geredet? Hat der Jesaja sich selber gemeint? Hat er das Volk Gottes gemeint, Israel? Oder hat er vielleicht den Messias gemeint? Wenn sogar die Juden unter sich nicht einig sind, was jetzt da gemeint ist, dann ist Philippus klar gewesen, der fremde Mann da, das hat er ihm sofort angesehen, das muss ein dunkelhäutiger Mann gewesen sein, hat er gewusst, wenn es wir Juden nicht einmal wissen oder uns einig sind, dann weiss es er auch nicht. Und hat ihn gefragt: Verstehst du es denn da überhaupt? Und mich erstaunt und berührt die Antwort, die der Kämmerer nachher gibt. Der Kämmerer sagt: Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Wenn wir anschauen, was der Kämmerer für eine Geschichte hinter sich hat, ist es eigentlich traurig und ein Armutszeugnis für Jerusalem von dieser Zeit. Der Mann ist etwa 2000 Kilometer gereist von Äthiopien auf Jerusalem. Es ist nicht das Äthiopien, das wir heute kennen, sondern Äthiopien, wie es da beschrieben ist, ist etwa in der Region vom heutigen Sudan, am Oberlauf vom Nil, also etwas nördlicher als heutigen Äthiopien. Und dort, weiss man heute, müssen Juden gelebt haben. Juden, die vertrieben worden sind, und die haben dort von dem Gott erzählt. Und sogar am Königshof oder Kandake, das ist ein Titel, wie zum Beispiel Pharao, nur dort der Kandake, das war für die Königin der Titel, sogar dort hat man von dem Gott gehört. Und er als Finanzminister hat von dem Gott gehört und ihn müssen Fragen bewegt haben. Er hat den Wunsch gehabt, dem Gott zu begegnen. Er hat den Wunsch gehabt, dem Gott anzubeten. Und was ist naheliegender, als dort anzugehen, wo der Gott wohnt? Also nimmt er die 2000 Kilometer Reise auf sich, reist auf Jerusalem zum Tempel, nur um dort zu merken, dass er gar nicht willkommen ist. Erstens mal hat er gar nicht die Gegenwart Gottes dürfen. Er hat nicht in den Tempel dürfen. Sondern im Vorhof von den Heiden war Schluss gewesen. Dort hätte er warten, er hätte dort schon anbeten, aber er hätte nicht so nahe zu dem Gott können wie die Juden. Und nachher, vielleicht hat er mit dem Gedanken gespielt, zum Judentum überzutreten, kommt die nächste Enttäuschung. Er ist ein Eunuch, ein zeugungsunfähiger Mann. Oder auf gut Schweizerdeutsch, er war kastriert gewesen. Ganz normal zu dieser Zeit für Bedienstete der Königin, dass sie nicht irgendwelches Zeug können anstellen mit diesen Frauen am Königshof. Und in Mose lesen wir, es ist nicht Gottes Wille, dass ein Mensch oder ein Tier zeugungsunfähig gemacht wird. Und somit ist es ihm nicht möglich gewesen, selbst wenn er hätte wollen, ist es ihm nicht möglich gewesen, zum Judentum zu konvertieren. Mit anderen Worten, der Mann ist auf Jerusalem gekommen, er hat nicht in die Nähe von Gott dürfen, oder nicht so nahe, wie er wahrscheinlich hätte wollen, und es ist ihm nicht mal gestattet gewesen, zum Judentum zu konvertieren. Und mich erstaunt sehr, dass der Mann aber nicht Lug gelassen hat. Irgendwie hat er es geschafft, dort in Jerusalem so eine Jesaja-Rolle zu erwerben. Man ist nicht wie heute, wo ich Mati oder Doris anrufe und sage: Kannst du mir das bringen aus dem Bibelpanorama? Oder selber schnell vorbeigehen. Nein, der musste Connections haben zu den Schriftgelehrten, dass er irgendwie zu so einer Jesaja-Rolle gekommen ist. Er musste Geld haben, um die zu zahlen. Das sind Stunden von Abschreibarbeit dahinter, um diese Jesaja-Rollen abzuschreiben. Und der Mann ist zu so einer Jesaja-Rolle gekommen und ist auf dem Rückweg. Er geht wieder heim und er ist da am Lesen. Er will mehr erfahren von dem Gott. Er will mehr wissen über den Gott. Und nachher kommt der Philippus und fragt ihn: Verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er muss sagen: Nein, ich verstehe es nicht. Das heisst, er hat niemanden in Jerusalem, der ihm das erklärt hätte. Ich weiss nicht, ob er nicht gefragt hat, ob er keine Zeit hatte, ob die Leute in Jerusalem keine Zeit hatten. Auf jeden Fall, er kommt eigentlich unverrichteter Dinge zurück. Er hat einfach eine Jesaja-Rolle dabei und will mehr über den Gott erfahren. Ich bin sicher, auch in deinem und meinem Umfeld gibt es genau solche Äthiopier. So Leute, die Fragen haben, die am Suchen sind, aber nicht verstehen. Leute, die nach Antworten suchen, Antworten auf Lebensfragen. Leute, die vielleicht ganz konkret nach Gott suchen, genauso wie die Äthiopier da. Aber sie haben bis jetzt niemanden gehabt, der ihnen Antworten gegeben hat. Niemand, der ihnen aufgrund der Bibel hat können zeigen konnte, so sieht es aus. Und ich glaube, das ist die zweite Herausforderung, die der Text an uns hat. Bist du bereit, den Leuten in deinem Umfeld in Philippus zu sehen? Bist du bereit, den Leuten in deinem Umfeld Antworten zu geben? Vielleicht sind das wie die Äthiopier da, auch bei dir Ausländer aus deinem Umfeld. Ausländer, die oft nicht so akzeptiert sind in unserer Gesellschaft. Vielleicht ist es aber auch dein Nachbar, deine Nachbarin, die einfach so gewundrig ist, die dir auf die Nerven geht, weil sie alles wissen will und dir hinterher spioniert, aber eigentlich hat sie Fragen auf dem Herzen. Oder eine Schule oder ein Arbeitskollege, der nicht beliebt ist, der nervig ist, wo vielleicht auch immer ein bisschen stinkt, nicht so Körperpflege im Griff hat. Aber vielleicht ist es genau die Person, wo du und Philippus könntest sein und ihr könntest Antworten geben. Ich weiss es nicht, aber lass die Herausforderung von Gott und frag, wo ist mein Kämmerer? Wo ist mein Äthiopier, wo ich Antworten weitergeben darf? Könnte es sein, dass Gott dich wie der Philippus auch möchte zu diesen Menschen schicken? Das Beispiel vom Kämmerer da ermutigt mich enorm. Es ermutigt mich darum, weil es mir die Angst wegnimmt. Oder wenn wir da lesen vom Philippus, der Philippus hat nicht sehr viel gemacht. Er hat einfach den Auftrag Gottes wahrgenommen. Aber er hat nicht den Kämmerer vorbereiten. Er hat nicht den Kämmerer umkehren und schauen, dass er jetzt zum Glauben kommt und müssen müden und tun und machen. Nein, Gott hat den Mann vorbereitet gehabt. Und so lesen wir so x Beispiele in der Bibel. Gott hat Situationen vorbereitet. Die Menschen sind parat und sie suchen, sie lechzen nach dem Wort Gottes, sie lechzen nach der Bibel. Sie wollen hören, um was es da geht. Und der Auftrag, den wir haben, ist einfach zu gehen und zu erzählen. Wir müssen schlussendlich nicht das Letzte machen, sondern Gott ist der, der Situationen vorbereitet. Hier bereitet er vor, dass der Philippus und der Kämmerer zusammentreffen am richtigen Ort. Er bereitet vor, dass der Kämmerer genau an der richtigen Stelle in der Bibel ist, wo der Philippus gar anhängen kann und sagen, hey, das ist von Jesus dreht, vom Messias. Und er schenkt, dass der Kämmerer so suchend ist, dass er auf der Stelle sein Leben Jesus übergeben will. Es ermutigt mich, es dem Philippus gleich zu tun und mich herauszufordern zu lassen und den Weg einzuschlagen, den er euch geschlagen hat. Philippus ist gegangen, weil es Gott ihm aufgetragen hat. Er spricht den Kämmerer an und es gäbe ja x Möglichkeiten, wenn er ihn fragt, verstehst du überhaupt, was du da liest? Der Kämmerer könnte verrückt werden, könnte ihn ignorieren, er könnte ihn zusammenschiessen, weiss nicht was alles. Aber es trifft eine wunderbare Möglichkeit ein, die der Philippus vielleicht nicht erwartet hätte. Und er sagt, nein, ich verstehe es nicht, komm, nimm Platz, hock zu mir an und erklär mir das Ganze. Und wie gesagt, er ist bei einem Text vom Alten Testament, wo der Philippus ansetzen kann und sagen, hey, der Jesaja redet vom Messias. Das ist der Mensch, wo die Juden schon lange darauf warten, der kommt und wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird, wo geopfert wird. Geopfert wird darum, dass wir Menschen wieder der für Beziehung hat zu Gott. Und ich kann mir vorstellen, wie er da ringhörig geworden ist, der Kämmerer, und gesagt hat, genau das will ich ja, ich will ja zu dem Gott. Wie kann ich denn jetzt eine Beziehung zu ihm haben? Und der Philippus hat ihm das erklären und hat ihm aufgezeigt, schau, Jesus ist gestorben für dich, für deine Sünden. Und durch das darfst du dich ihm wieder nahen, du darfst wieder Beziehung zu ihm haben. So oder ähnlich muss das gegangen sein. Wir lesen es nicht im Detail, wir lesen nur, dass steht, er hat ihm das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Aber was ganz klar muss passiert sein, in diesem Gespräch hat der Philippus anscheinend über Taufe geredet. Ich weiss nicht, ob ihr das machen würdet, hier mit dem Bratzo im ersten Gespräch. Ich habe, glaube ich, nicht über Taufe geredet, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Es ist ja mal wichtig zuerst, dass er sich bekehrt, oder? Taufe kommt dann schon irgendwann mal nach. Aber kaum sind sie bei einem Wasserloch, steht der Kämmerer auf und sagt, halt, da ist Wasser. Was hindert mich daran, mich taufen zu lassen? Und das zeigt uns, beim Philippus, ganz allgemein bei den ersten Christen, bei den Aposteln, hat Taufe einen ganz anderen Stellenwert als heute. Für den Philippus war klar, Taufe und Bekehrung gehören zusammen. Der hat von beidem gleichzeitig geredet. Genauso wie Jesus gesagt hat, geht raus in die Welt, macht die Leute zu Jünger und tauft sie. genauso hat es für den Philippus zusammengehört. Und genauso hat es der Kämmerer auch verstanden. Für ihn war klar, wenn ich mich dem Gott nähe, wenn ich mich entscheide für ein Leben mit ihm, dann lasse ich mich taufen. Meine Taufe wäre ein Ausdruck davon, dass ich mich entschieden habe, mit Gott unterwegs zu sein. Bekehrung und Taufe, die immer ganz nah zusammengehört. Sein Wunsch, sich taufen zu lassen, bringt gleichzeitig zum Ausdruck, dass er den Wunsch hat, in Beziehung mit Gott zu kommen. Ich glaube, die meisten von uns hätten mal so reagiert und gesagt, ja, Moment mal, zuerst schauen, ob das überhaupt Bestand hat, deine Entscheidung, ob das Frucht bringt. Dann wäre es sowieso noch schön, es wäre mit deiner Gemeinde, ja, Moment mal, du hast keine Gemeinde, wie kannst du geistlich überhaupt überleben, dort unten in Äthiopien, du bleibst gescheiter Egata in Jerusalem, da hat es Christen. Man hätte gesagt, ja, vielleicht noch ein Taufgrundkurs, wäre nicht schlecht, dass du biblische Grundlagen überhaupt verstehst. Nein, der Philippus reagiert ganz anders. Er steigt aus und er tauft den Kämmerer. Die Aufmerksamen unter euch haben gemerkt, der Vers 37 hat gefehlt da drin in der NGÜ. In der Schlachter zum Beispiel ist er drin, aber das ist ein Vers, der später erst hinzugefügt worden ist, darum fehlt er in den meisten Übersetzungen. Da merken wir schon, die ersten Christen haben mit diesem Problem gehabt. Und darum ist der Vers hinzugefügt worden, wo der Philippus nachfragt und sagt, ist es denn dir von Herzen ernst? Und der Kämmerer sagt ja, und auf das aber steigen sie aus, aber die meisten Übersetzungen lassen das weg, weil es nicht ursprünglich ist. Aber genau um das geht es. Wenn es einem Menschen ernst ist, in eine Beziehung mit Gott zu kommen, dann steht ihm nichts in den Weg, sich taufen zu lassen. Im Gegenteil, vom biblischen Verständnis her, gehören Taufe und Bekehrung sogar sehr, sehr eng zusammen. Es wird nicht so weit auseinandergezogen, wie das bei uns heute oft der Fall ist. Und ich möchte euch heute da in eine dritte Herausforderung hineinführen. Wir haben drei Leute, die sich entschieden haben, genauso wie der Kämmerer, wo sie sagen, was hindert mich daran, mich taufen zu lassen? Nichts. Ich will es machen und sie sind heute da und feiern Taufgottesdienst. Es hat viele Leute da drin, die sind bereits getauft. Aber ich bin überzeugt, es hat auch einige Leute, die haben sich entschieden für ein Leben mit Jesus, sind mit ihm unterwegs, aber sie haben sich bis jetzt gar nie überlegt, sich taufen zu lassen. Weil wir so in dem Denken sind, Taufe und Bekehrung, das sind zwei Ereignisse. Und ich möchte dich heute herausfordern, wo du dich bis jetzt noch nicht taufen lassen hast, was hindert dich daran, dich taufen zu lassen? Wir haben genug Wasser da zu tun. Du hast dich entschieden für Jesus. Was hindert dich daran, taufen zu lassen? Vielleicht gibt es durchaus Gründe, die dich daran hindern. Und ich möchte dich herausfordern, komm doch entweder nachher spontan, wenn der Frank dann wieder da vorne ist und dazu aufruft, komm spontan aufführen, wir haben Badhosen, wir haben Tüchli und T-Shirt, Ersatz-T-Shirt dabei, es spricht nichts dagegen, dass du dich taufen lässt. Und wenn ich sage, doch, es spricht etwas dagegen, dann komm doch auf einen von uns Pastoren zu, such ein Gespräch, dass man das in die Ordnung tun kann. Ich bin überzeugt, vom biblischen Verständnis her, haben wir die Taufe heute viel zu weit von der Bekehrung weggenommen. Im Gegenteil, Bekehrung und Taufe gehören eigentlich zusammen. Taufe ist ein sehr starker Ausdruck von meiner Hinwendung zu Gott. Dass sie in der Taufe dürfen, zum Ausdruck kommen. Ich möchte kurz die drei Herausforderungen von heute Morgen noch mal auf den Punkt bringen. Das Erste, willst du Gottes Wirken in deinem Leben sehen? Willst du sehen, wie Gott Wunder tut in deinem Leben? Dann kommst du nicht darum herum, das zu tun, was er dir sagt. Wenn er dir auftragt, mach dich auf den Weg, dann mach es. Dann setz es um wie der Philippus, Gang auf den Weg und bin überzeugt, du wirst ähnliche Sachen erleben wie der Herr Pavic, der mir anruft und sich einen Tag darauf bekehrt. Das ist nichts, was einem Pastor vorbehalten ist. Das kannst du erleben, wenn du bereit bist, mit Gott vorwärts zu gehen. Zweitens, wenn Menschen, welche Menschen aus deinem Umfeld brauchen einen Philippus? Du Gott herausfordern und frag ihn, wo kann ich ein Philippus sein? Wo gibt es Menschen, die Fragen haben? Wo ich die Person bin, zum Antworten zu bringen. Nicht, weil du so gut bist, weil du so wunderbar kannst erklären, sondern weil es der Plan von Gott für dein Leben ist, weil du einfach die richtige Person bist und er bist und er alles vorbereitet hat, weil du nur noch musst gehen und erst erzählen und von Jesus schwärmen. Und das Dritte, wenn du dich für Jesus entschieden hast, was hindert dich daran, dich taufen zu lassen? Das in der Taufe zum Ausdruck zu bringen. Und so wie es der Paulus sagt im Römerbrief, mit Jesus in dem untertaucht werden, mit Jesus zu sterben und wieder zu verstehen, wie Jesus auferstanden ist, zum neuen Leben aus dem Wasser rausgenommen zu werden. Das sind die drei Herausforderungen für dich für heute Morgen. Wir werden anschliessend ein musikalisches Stück hören von Daniel. Nimm doch die Gedanken mit und überleg dir, was ist dran für dich. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir einmal mehr für dein Wort, für die Bibel, das so herausfordernd ist, wenn wir es wirklich an uns anlernt, wo uns herausfordert. Und ich bitte dich, dass du einfach auch Gnade schenkst, dass wir bereit sein dürfen, uns darauf einzulassen, auf die Herausforderungen. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach ganz konkret redest und ja, Herzen bereit machst, sich einzulassen auf den Auftrag, den du für jeden einzelnen von uns hast. Amen.